Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Wie kann man Europa vor sich selbst retten? Das ist die Frage, die sich die beiden jungen Autoren Lorenzo Marsili und Niccolo Milanese stellen in ihrem neuen Sachbuch Wir heimatlosen Weltbürger. Über beide muss man wissen, sie sind Gründer der Organisation European Alternatives. Die setzt sich ein für ein demokratischeres Europa. Im Text nun versuchen beide eine historische Rekonstruktion der europäischen Probleme. Eike Gebhardt hat das Buch für uns gelesen. Herr Gebhardt, wo verorten die Autoren denn die drängendsten Probleme Europas?
Na, das fängt schon mit dem Titel an und ist ja ein wunderschöner, wie kann man Europa vor sich selber retten. Das heißt, die Probleme sind so ein bisschen in Europa selber entstanden, hausgemachte Probleme. Und das schließt natürlich auch an Theresa Mays Schmähung. Also wer sich Weltbürger nennt, der hat überhaupt keine Ahnung, was ein Staatsbürger ist. Also es geht um die üblichen Verdächtigen erstmal mit ihrer Kritik, woran sie die dringendsten Probleme Europas festmachen, Ungleichheit, Stagnation. Aber das Wichtigste für sie ist, dass es innerhalb Europas überhaupt kein, es gibt angeblich ein Europa, aber es gibt keinen europäischen Dialog. Was wissen wir zum Beispiel über griechische oder spanische Abgeordnete im Europaparlament, die über unsere Angelegenheiten gleich mitentscheiden müssen? Kissinger hat mal so schön gesagt, wenn ich mit Europa sprechen will, wen rufe ich denn da eigentlich an? Das heißt, es gibt eigentlich keine gemeinsame Plattform, es gibt nur diese Institutionen, es gibt Konflikte, es gibt Bremser. Wir sehen es ja, Deutschland bremst zum Beispiel bei den CO2-Emissionen und dergleichen, das, obwohl sie sich als Vorreiter der Umwelthilfe und so weiter, der Umweltgenesung darstellen. Jedenfalls, es ist eingebaut in die Konzeption, wie es im Augenblick ist. Die Bürger, die eigentlich betroffen sind, haben eigentlich keine Stimme. Und darum geht es im Grunde, was Europa ist geteilt, sagen sie. Es gibt die einen, die dauernd neue Modelle, um diese Grenzen zu überwinden, diese künstlichen, entwickeln. Das sind die Progressiven, die haben auch in allen Bereichen ewig neue Ideen. Und dann gibt es die, die ewig das Europa, der Status quo, nur noch verwalten wollen, als ginge das endlos so weiter bis ans Ende der Zeiten.
Wie hart gehen denn die beiden dabei mit Europa ins Gericht? Sagen sie, dass die Probleme erzwungen sind und unvermeidlich, zum Beispiel durch die Globalisierung oder durch hausgemacht sind?
Also sie gehen sehr hart ins Gericht und ich finde das auch sehr richtig, weil ihre präzise Kritik tatsächlich immer wieder den Nerv trifft. Zum Beispiel diese Kritik des Neoliberalismus, zwar modisch auf den Neoliberalismus zu schimpfen, der den Titel gar nicht eigentlich verdient, aber nehmen wir einen einfachen Fall. Neoliberalismus will, dass natürlich die Gesellschaft Prioritäten hat, dass es so funktioniert, wie das System sich das vorstellt. Wir sehen das an den Schulen, Bologna-Reform und all sowas. Es wird getrimmt. Europa soll sich optimieren auf eine funktionierende Wirtschaft. Europa ist auf Wirtschaft geschrumpft worden. Und jetzt müsste tatsächlich, jedes Individuum hat es verinnerlicht, wir wollen uns selbst optimieren für den Status quo, so wie die Situation ist, statt zu denken, wie könnte es auch alles ganz anders sein. Und das ist diese Ironie, sagen sie. Der Neoliberalismus sagt zwar, der Staat ist das Übel und wir müssen so wenig wie möglich Staat haben, aber wenn es zur Krise kommt, rufen sie sofort nach dem Staat, mit Steuerpolitik, mit allem, Streik niederschlagen, wie es in der ganzen Geschichte des Wirtschaftens ginge. Also im Grunde sei das aber auch unsere Chance. Es sind hausgemachte Probleme, weil wir wollen, wie Frau Merkel das mal rausgerutscht ist, eine marktkonforme Demokratie. Das heißt, alles soll sich dem Markt der Wirtschaft unterordnen. Aber wir haben die Chancen, wenn der Neoliberalismus nach dem Staat ruft, weil er wieder mal in einer Krise ist, dann hätten wir die Chance, den Staat wieder zu stärken. Das heißt, Alternativen zu diesen Prioritäten, die ja nicht gewählt wurden, nicht demokratisch, die Machthaber der Globalisierung sind nicht gewählt worden, da haben wir die Chance einzugreifen.
Nun gibt es ja zahlreiche europäische Initiativen. Alle wollen dieses Europa, diese Europäische Union verbessern. Ist die Initiative dieser Autoren eine, die sich auszeichnet durch andere Vorschläge, denen man vielleicht leichter folgen kann?
Sie führen diese ganzen Bewegungen auf die Vorformen. Ihr Plädoyer ist ja eine transnationale Partei. Das finde ich wunderschön. Die 68er wollten das ganze System verändern. Ich muss ja das Haupt senken in Schuldbewusstsein. Ich gehöre zu dieser Generation. Wir wollten das Establishment, das System. Die heutige Generation ist viel praktischer orientiert. Sie sehen, das System können wir wahrscheinlich nicht mehr aushebeln. Eine Revolution wird es in unseren Lebzeiten nicht mehr geben. Also widmen wir uns ganz, ganz spezifischen Themen. Und da gibt es die Vorform Pulse of Europe, haben wir alle gehört, European Alternatives, DiEM25, wo sogar Herr Varoufakis als Repräsentant für Deutschland als Kandidat sich aufgestellt hat. Es gibt diverse Vorformen und Helden und das ist einer der sehr schönen Aspekte dieses Buches, die Rekonstruktion, die historische Rekonstruktion der Geschichte Europas. Victor Hugo hat ja schon für ein vereinigtes Europa plädiert, für eine Republik Europa. Das geht bis auf die Aufklärung zurück und ein aufklärungsroter Faden zieht sich auch tatsächlich durch das gesamte Buch mit all seinen Idealen. Das heißt, überraschend für diese Formen, Vorformen aber, die Sie alle ausgiebig diskutieren, ist tatsächlich der gemeinsame Wertenenner und es ist immer wieder überraschend, wenn wir angeblich gemeinsame Werte vertreten, wenn wir über Asien reden oder die USA. Ja, wo ist es denn? Wieso wehrt sich ein Volk wie die Slowaken mit 5,5 Millionen Einwohnern, dass sie 700-800 Flüchtlinge aufnehmen würden und da sagen, wenn wir das machen, das erschüttert die Grundlagen unserer gesamten abendländischen Kultur. Das heißt, es gibt eine Handvoll, vielleicht inzwischen weit mehr als eine Handvoll, mit ganz gewiss sehr, sehr vielen Mitgliedern von Vorformen, die das exemplifizieren, dass man transnational grenzüberschreitend eigentlich arbeiten kann. Und es gibt ja auch drei Bereiche, da wissen wir, da funktioniert es: Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur und Kunst. Da sprechen sogar Israelis und Palästinenser miteinander.
Eike Gebhardt, mich haben Sie schon überzeugt vom neuen Sachbuch von Lorenzo Marsili und Niccolo Milanese. Es heißt Wir heimatlosen Weltbürger, aus dem englischen Übertrag von Yasemin Dincer, erschienen bei Surkamp, 280 Seiten, kosten dort 18 €. Herzlichen Dank.